Tobias Escher analysiert die Bundesliga-Saison 2024-25.
Abo-Sieger gegen Premierenmeister, Guardiola-Schule gegen Alonso-Magic oder Musiala gegen Wirtz. Für dieses Spiel lassen sich eine Menge Überschriften finden. Am Ende sind es die Bundesliga-Giganten, die sich und uns schon am 5. Spieltag die Ehre geben. Und zu diesem Kracher darf der Blick von Taktikexperte Tobias Escher auf die Dinge natürlich nicht fehlen. Und damit, ja, hallo und guten Morgen dir.
Ja, guten Morgen und hallo.
Ich habe jetzt schon ein paar Ansätze reingeworfen. Was wäre denn dein Titel für dieses Spiel Bayern München gegen Bayer Leverkusen?
Ja, sicherlich. Abo-Meister gegen amtierenden Meister fand ich schon nicht schlecht, weil es ging ja auch gewissermaßen um eine Form von Rache für das, was Leverkusen den Bayern vergangenes Jahr angetan hat. Nicht nur, dass sie ihnen den Meistertitel weggenommen haben, sondern auch das beschämende 3:0 im Rückspiel. Da waren die Bayern sicherlich auf Rache aus und Leverkusen wollte auf dem Thron bleiben. Also ging es wahrscheinlich so um die Frage, wer wird den Thron besteigen?
Es gab einige Saisons oder vor ein paar Jahren, da hat man sich das Duell, glaube ich, gut mal angeschaut, gab guten Fußball, gute Gegner. Jetzt ist das natürlich was anderes, ne? Was hat denn diese Paarung jetzt für einen Stellenwert einfach in der Bundesliga bekommen?
Der Stellenwert ist auf jeden Fall gestiegen in der Bundesliga bei dieser Paarung. Also der Leverkusen war ja nie auf einer Augenhöhe mit den Bayern, also jetzt 10 Jahre lang nicht mehr. Vielleicht in den Zeiten noch, wo Jupp Heynckes Leverkusen trainiert hat, da kann man sich schon ausrechnen, das ist ein bisschen länger her. Und natürlich war dieses Duell gerade auch durch das, wie es aufgeladen wurde, Anfang der 2000er, als der Leverkusen wirklich der Titelkonkurrent war und auch zum Vizekursen wurde. Und in den vergangenen Jahren war es dann doch häufig ein einseitigeres Duell, wie es bei den meisten Gegnern in der Bundesliga ist. Und dass Leverkusen jetzt mit ihnen mithalten kann und dass sowas auch im Vorfeld spannend ist, so ein Duell, das ist ja eine sehr neue Entwicklung, eine Entwicklung, die es erst seit Alonso gibt. Also ist das doch wieder ein neues, altes Topspiel, wenn man so möchte.
Ich glaube, letzte Saison hatten wir das Duell schon an Spieltag 4, auch schon den Dreh. Jetzt ist es Spieltag 5. Es wird also nicht das große Saisonfinale, was man von so einer Paarung erwarten könnte. Ist natürlich für die Dynamik der Liga vielleicht ja nicht ganz von Vorteil.
Ja, also wenn man jetzt davon ausgeht, das weiß man natürlich so früh in der Saison noch nicht, dass beide Teams wieder um den Titel spielen und dass das jetzt die Titelkandidaten Nummer 1 waren, war es natürlich sehr früh. Und ohne jetzt auch schon zu weit auf unsere Analyse vorzugreifen, so ein Spiel verläuft natürlich anders, wenn du an Spieltag 15, 16, 17 bist, wenn du halt schon einen gewissen Form der Tabelle sich etabliert hat, wenn du halt weißt, okay, ich brauche jetzt den Sieg oder ich brauche jetzt nicht den Sieg, so tappen beide noch so ein bisschen im Dunkeln. Und man hat auch gemerkt, dass beide Teams noch nicht bei den 100% sind, die Trainer von ihnen, glaube ich, haben möchten. Aber dazu kommen wir gleich in aller Breite und epischen Tiefe.
Was natürlich sehr interessant ist vor diesem Spiel, während bei Bayern Leverkusen doch noch einiges ähnlich ist zur Vorsaison, hat sich bei den Bayern ja enorm viel geändert. Das fängt an bei Kaderspielern, die wirklich dazugekommen sind, aber natürlich bei einem Trainer mit Vincent Kompany, der, das kannst du vielleicht einfach kurz beantworten, wie reingestartet ist mit den Bayern? Also hat er dich schon überzeugen können?
Er ist sehr gut in die Saison gestartet mit den Bayern. Er hat die Bayern einer Radikalkur unterzogen, also jetzt gar nicht mal so sehr von der taktischen Formation. Da ist es 4-2-3-1, wie man es kennt. Da baut er auf dem auf, was seit Jahren da ist. Aber gerade die Art, wie sie spielen, ist sehr viel energetischer als unter Tuchel. Da geht es nicht mehr so um Stabilität, sondern da geht es darum, den Gegner in dessen Hälfte zu erdrücken. Es sind sehr viele Anleihen von Guardiola dabei, was Positionsspiel angeht, was Gegenpressing angeht, was eben diese Form von Dominanz angeht. Gleichzeitig laufen sie aktuell mehr als jedes andere Bundesliga-Team. Sie sind unglaublich energetisch im Pressing, also sie stören die Gegner wirklich Mann gegen Mann auf dem ganzen Feld, wirklich früh, teilweise auch mit Pressing-Fallen. Das wirkt halt sehr viel dominanter, als es noch in der vergangenen Saison war. Aber gleichzeitig auch kostet es mehr Energie als so ein kontrollierter Fußball, wie man den von Kompanys Vorgängern kennt.
Wie würde man denn diese Mannschaft jetzt nochmal ein bisschen präziser einschätzen können? Was hat sich vor allem gewandelt? Natürlich, du sprichst die Dynamik an, aber auch im Selbstverständnis, in dem Plan, den die Bayern auf den Platz bringen wollen. Was sind da so die Stichpunkte?
Die Stichpunkte sind sicherlich einmal das Positionsspiel, also wieder Zurückkehr zum klassischen Ballbesitzspiel, dass man die Zonen auf dem Feld besetzt, aber dass man dort auch mehr Risiken eingeht. Also das, was man bei den Bayern in den ersten Spielen häufig gesehen hat, sind Positionswechsel, also dass Spieler wirklich sehr viel Position getauscht haben. Da hat sich ein Musiala zwischen die Verteidiger fallen lassen, da war plötzlich ein Davis vorne als Stürmer unterwegs, Außenstürmer sehr, sehr flexibel. Diese Form halt, um Gegner, die den Bayern unterlegen sind, zu knacken, um da Lücken zu finden. Und das Zweite, das habe ich ja gerade schon angedeutet, ist das Pressing, das einfach mal 3 Stufen hochgeschaltet wurde, wo man jetzt nicht mehr darum geht, Kompaktheit zu wahren, sondern wirklich den Gegner auf dem ganzen Feld zu jagen und dann auch die individuellen Vorteile ausspielen zu können, wenn man sagt, wir sind die Bayern. Wenn wir auf dem Feld 1 gegen 1 spielen, dann müssen wir Bayern gewinnen gegen 99% aller Gegner. Und das versuchen sie jetzt so ein bisschen umzusetzen, wieder ein bisschen mit breiter Brust, aber auch mehr Risiko, als man das kannte unter Tuchel.
Ja, die Bayern gefallen natürlich offensiv. Da ist so viel Bewegung drin, auch einfach Qualität. Und das ist vielleicht so dein kleines neues Lieblingsthema, dieses Positionsspiel bei den Bayern mit vielen Rochaden, mit Spielern, die wirklich über das ganze Feld eben der Manndeckung entgehen wollen des Gegners. Die Frage muss man vielleicht so ein bisschen aufwerfen, warum hat das denn kein Trainer vorher so radikal durchziehen wollen bei den Bayern? Warum sind denn vielleicht Tuchel oder Flick daran gescheitert, diese Spieler das oder denen das rauszulocken?
Also ich glaube erstens, dass diese radikalen Positionswechsel auch eine Antwort sind auf die Manndeckung, die jetzt wieder kommt, die wir in der Bundesliga mehr erleben. Wenn ich an die Zeit von Hansi Flick zurückdenke, da hatten wir noch nicht diese krasse Manndeckung in dieser Form, wie wir sie jetzt haben bei manchen Gegnern, wie man das jetzt zum Beispiel bei Holstein Kiel hatte. Das hat man einfach nicht und dementsprechend wäre das auch keine so gute Lösung gewesen damals. Und ich glaube aber auch, dass es eben zum Trainer-Kompanie passt ein Stück weit. Den Trainer, der ja auch als Spieler immer schon sehr mit sehr breiter Brust aufgetreten ist, auch immer sehr vorangegangen ist, auch eine relativ offensive Spielweise hatte für einen Innenverteidiger, dass er dieses offensive Mittel, das ja durchaus auch riskant ist, weil wenn du natürlich die Position tauscht, dann bist du manchmal nicht ganz so in der Ordnung, um wieder gegen den Ball zu arbeiten. Ich glaube, dass das einfach zum Trainer passt und dass es auch das ist, was er von seinen Spielern sehen möchte.
Noch ein Wort eben zum Trainer und zum Kader. Er hat gestern auch vor dem Spiel betont, wie viel Vertrauen er in sein Team hat, dass da ganz viel Qualität da ist, auch Positionen mal ersetzen kann. Ist das denn vor allem auch offensiv so viel Power, wie seit langem nicht mehr bei den Bayern?
Auf jeden Fall, ja. Also der Kader ist schon sehr tief besetzt mittlerweile in der Offensive. Wir haben in den vergangenen Jahren immer von diesem relativ kleinen Kader geredet. Das sehe ich jetzt nicht mehr. Man guckt, dass man auf den Außenpositionen mit Coman, Sané, Gnabry und Olise jetzt 4 Optionen hat, von denen nur 2 spielen können. Man hat eigentlich auch auf den Außenverteidigerpositionen jetzt ein paar Optionen. Man könnte auch einen Leimer zum Beispiel reinbringen. Guerrero spielt da jetzt auch. Davis, das ist schon ein tieferer Kader, als wir das kennen. Und auch im Mittelfeld mit Pavlovic und Palinha jetzt so eine Auswahlmöglichkeit. Es gibt nur wenige Spieler, die gesetzt sind, wo man sagen muss, okay, die spielen immer. Zum Beispiel Kane, Musiala, Kimmich. Und ich glaube, das ist schon eine neue Tiefe, die dieser Kader gewonnen hat, die auch einen Kompany versucht einzusetzen. Also jetzt nicht so, dass er sagt, wir spielen die erste Elf durch, sondern wir gucken dann immer mal, dass wir da Akzente setzen können, die auch zum Gegner passen.
Was für ein Faktor ist jetzt dieser Michael Olise, um sich mal der englischen Aussprache zu bedienen, in dieser Mannschaft auch noch brutal jung, unfassbare Qualität, Dynamik, so Spielwitz. Hätte das Niveau auch nochmal auf ein anderes Level bei den Bayern?
Ja, ich denke schon. Also Olise ist ein Dribbler, der auch sich in engen Räumen sehr wohl fühlt, den du auch immer im Halbraum anspielen kannst, ist nochmal eine andere Facette als ein Sané, der ja eher mit etwas mehr Raum kommen muss in seine Dribblingsreihen, auch ein etwas anderer Ansatz als ein Gnabry, der ja eher über sein Tempo kommt, der hinter die Kette starten kann. Ich glaube, dass man da jetzt schon nochmal wieder einen neuen Spielertyp dazu gewonnen hat und diese Macht über die Flügel auch wieder ausspielen möchte. Das war ja jahrelang so Bayerns Hauptangriffsquelle, dass sie mit den Außenstürmern in die Mitte gestoßen sind und dann eben über Ribéry, Robben, man kennt das ja noch, Gefahr erzeugt haben, dass man da wieder so ein Stück weit hin zurückkehrt und ein bisschen weniger zentrumslastig wird.
Auf der anderen Seite steht dann der, manche würden sagen, erste ebenbürtige Gegner für die Bayern in dieser Saison. Das ist Bayer Leverkusen, die mit über 20 Punkten Meister wurden, eine tolle Saison spielen. Jetzt hast du den Kader nochmal in der Breite etwas verstärken können. Woran kannst du denn überhaupt arbeiten, wenn schon so viel gut lief über den Sommer und jetzt die ersten Saisonspiele?
Ich glaube, du musst bei Leverkusen tatsächlich mehr arbeiten, als man erwartet hätte. Als Alonso damals gekommen ist, das darf ja nicht vergessen werden, im ersten Halbjahr ging es ja für ihn erstmal um Stabilität. Er ist ja mitten in der Saison gekommen, musste die Mannschaft im Abstiegskampf übernehmen und da haben sie sehr viel Defensivarbeit gemacht. Auch sehr viel Arbeit, von der sie dann vergangene Saison gelebt haben, weil sie in der vergangenen Saison haben sie sehr viel Ballbesitz obendrauf gesetzt, sehr viel offensive Lösungen. Sie hatten aber noch ein defensives Fundament, auf das sie sich immer bauen konnten. Und sie haben auch zum Beispiel im Rückspiel gegen die Bayern nur 39% Ballbesitz gehabt und auf Konter gespielt, weil sie es einfach noch konnten. Und jetzt merkt man halt deutlich, dass bei vielen Neuzugängen einmal die offensiven Abläufe fehlen, also dass sie noch nicht so drin sind, das Gegenpressing da noch nicht so in denen drin ist, aber auch die defensive Abläufe einfach bei der ganzen Mannschaft ein Stück weit weg waren. Wenn wir jetzt gucken, wir sind jetzt nach 5 Spieltagen bei Leverkusen bei 10 Gegentoren in der Bundesliga. In der vergangenen Hinrunde und in der vergangenen Rückrunde haben sie jeweils 12 Gegentore kassiert. Also man merkt schon, da gibt es durchaus Bereiche, an denen Leverkusen noch arbeiten muss.
Geht es denn für Alonso und Bayer jetzt erstmal darum, wieder diese Stabilität zu erlangen, in das alte System zurückzukommen? Oder steckt da jetzt auch schon neue Entwicklung, Weiterentwicklung drin, auch ein neuer Plan, der sich natürlich auch an den moderneren Fußball anpasst? Wie siehst du da bisher die Schritte?
Ja, also sie müssen auch ein bisschen Weiterentwicklung wagen. Jeder hat im vergangenen Jahr auch das Europa-League-Finale gesehen und wieder ein Atalanta mit einem sehr körperlichen Ansatz, mit einem sehr mannorientierten Ansatz, den Leverkusen den Schneid abgekauft hat. Und in der Europa League gab es da auch ein paar Gegner, die hatten gute Lösungen präsentiert. Ich glaube, da müssen sie ein bisschen dran arbeiten auch, um im Aufbau da Lösungen zu bekommen. Hat man jetzt auch gegen Bayern gesehen, dass sie zum Beispiel versuchen, Boniface noch stärker mit langen Bällen einzubinden. Das hat man auch in den ersten Spielen schon manchmal gesehen, dass sie da auch mit Ablagen dann stärker operieren, dass Terrier dann noch ein bisschen auch als Spieler, der diese Ablagen dann annimmt, der aber auch hinter die Kette startet, dass er dann noch so eine Rolle spielen soll, kann, muss. Ich glaube, da entwickeln sie sich schon noch ein Stück weiter.
Ist denn bei Bayer Leverkusen dieser so Überraschungseffekt, dieses Durchstarten aus der ersten Saison so ein bisschen verflogen, weil die Teams jetzt natürlich eher mal wissen, was auf sie zukommt, und muss Leverkusen sich dann einfach auch andere Dinge einfallen lassen?
Das hatte man, glaube ich, aber schon in der vergangenen Rückrunde, dass viele Gegner gegen Leverkusen anders gespielt haben, auch teilweise sehr tief gestanden haben, dass Leverkusen da andere Lösungen präsentieren musste, als sie das noch in der Hinrunde konnten, wo sie ja wirklich mit diesem, wie du gesagt hast, Überraschungseffekt kam. Gerade das Tempo hinter die Kette können sie nicht mehr so doll ausnutzen. Das sieht man jetzt nur noch in sehr, sehr wenigen Spielen, weil sehr wenige Gegner sich mit der Abwehrkette weit raustrauen. Und da muss Leverkusen natürlich sehr viele Lösungen finden. Haben sie ja vergangene Saison auch. Es war ja kein Zufall, dass sie immer so spät Tore geschossen haben, weil sie den Gegner erdrückt haben und dann Alonso irgendwann sich überlegt hat, ist es besser, seine beste Elf am Ende des Spiels auf dem Feld zu haben und nicht am Anfang des Spiels, weil das vielleicht mehr Sinn ergibt gegen Gegner, die du müde spielst. Und solche Ideen werden sie sicherlich auch in dieser Saison präsentieren. Wobei ich, wie gesagt, jetzt noch nicht diese Riesenunterschiede im Vergleich zur vergangenen Saison bei Leverkusen sehe, sondern eher Schwierigkeiten, das Spiel der vergangenen Saison 1:1 so umzusetzen mit den vielen Neuzugängen.
Bleiben wir mal gleich mal bei der Startelf der Leverkusener. Das ist jetzt zum Beispiel, zumindest auf dem Papier, würde ich schon sagen, die erwartbar und wohl beste Aufstellung, auch wahrscheinlich eingespielteste. Da ist jetzt im Vergleich zur Vorsaison auch nur Terrier ein neuer Faktor. Vielleicht ein bisschen mehr Anlauf mit dazu, ein bisschen weniger Tempo. Ist das trotzdem dieser Block, mit dem Leverkusen und Alonso gerne über die größte Spielzeit arbeiten will?
Ich denke schon, ja. Ich denke schon, dass das eine Elf ist, die sich sehen lassen kann. Ich persönlich sehe dann noch vielleicht Palacios im zentralen Mittelfeld einen Ticken vor Andrich, weil der, wenn du Ballbesitz hast, nochmal sehr, sehr wichtig ist fürs Gegenpressing und auch sehr wichtig dafür eine Balance. Das kann er wie kein Zweiter in dieser Mannschaft. Wird mir manchmal etwas unterschätzt, seine Rolle da am zentralen Mittelfeld neben Xhaka auch als ausbalancierender Akteur. Aber ansonsten ist das schon eine sehr, sehr starke erste Elf, die Leverkusen jetzt aufgeboten hat. Auch mit Terrier an der richtigen Stelle nochmal einen Akzent gesetzt. Ein Spieler, der Bälle halten kann, aber auch der mit seinem Tempo bestechen kann, 1 gegen 1 bestechen kann. Da haben sie jetzt gegen die Bayern, um da auch mal ein bisschen vorzugreifen, immer wieder geschaut, dass Boniface, Wirtz, Terrier sich daran abwechseln, wer vorne bleibt, wer auf Konter lauert und wer mit hinten hilft.
Noch eine Personalie, wo ich mich manchmal so ein bisschen frage, ob der vielleicht mehr fehlt, als man das denken könnte, mit Kusunu, weil ich fand den trotz ein paar Fehlanfälligkeiten, aber gerade auch im Andribbeln oder in seiner Dynamik, fand ich das schon nochmal stabiler, und das war ja auch großer Teil der Hinrunde, warum das eben so dominant war. Wird das vielleicht etwas unterschätzt, sein Abgang in diesem Sommer?
Bestimmt, ja. Er ist noch der Verteidiger, vielleicht noch zusammen mit Tapsoba, aber eigentlich eher noch am meisten, der den X-Faktor reingebracht hat. Ich glaube, in so einem Spiel gegen Bayern ist das gar nicht so sehr relevant. Also da hätte er wahrscheinlich auch nicht gespielt, weil du hast ja schon angedeutet, defensiv war er fehleranfälliger. Aber gerade gegen schwächere Gegner hat er immer mal angedribbelt. Er ist dann mit vorne aufgetaucht. Er hat dann den Außenverteidiger hinterlaufen, um da einen X-Faktor, was Besonderes zu schaffen. Das fehlt der Innenverteidigung von Leverkusen momentan noch so ein Stück weit, gerade weil die Neuzugänge noch so ein bisschen hadern mit dem System. Und ich glaube schon, dass das ein Faktor ist. Wobei jetzt beim Spiel gegen Bayern, wie gesagt, ich glaube nicht, dass er gespielt hätte. Wenn, dann wäre das nicht so der Faktor gewesen. Wenn Leverkusen halt nur 30% Ballbesitz hat, dann ist es nicht so wichtig, ob ein Innenverteidiger antribbelt oder nicht.
Letzte Frage noch fix zu den Leverkusenern. Rotiert die Alonso in der frühen Saisonphase vielleicht etwas zu viel? lassen sich dann solche Auftritte wie gegen Wolfsburg erklären, wo du diese Abläufe vielleicht nicht ganz drin hast und dann immer wieder zum Ende des Spiels das aufholen musst, oder ist das absolut verständlich bei dem großen Programm?
Er rotiert nicht zu viel, aber er rotiert anders. Weil vergangene Saison wurde in der Rückrunde auch sau viel rotiert. Da haben sie auch in der Europa League immer teilweise 5, 6, 7 Mann ausgetauscht. Aber da war dann ganz klar vorgegeben, Bundesliga war der Wettbewerb, wo die beste Elf spielt. Und in der Europa League wird dann mit Zweifelsfall mal ein Spieler geschont. So, das ist der Wettbewerb, den kann man mitnehmen, aber den muss man nicht mitnehmen. Und das ist diese Saison einfach anders. Also das hast du beim Wolfsburg-Spiel gemerkt, wo die beste Elf unter der Woche Champions League gespielt hat, gegen Rotterdam. Und dann am Wochenende gegen Wolfsburg stand plötzlich, ich glaube, es waren 3 oder 4 Neuzugänge in der Startelf. Und das war dann einfach ein anderes Spiel. Es war auch ein anderes Leverkusen. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, dass man mit der Champions League jetzt einen Wettbewerb hat, der sehr viel wertiger ist, den man ernster nimmt und wo man dann im Zweifelsfall auch mal sagt, wir stellen in der Bundesliga unsere 1B-11 auf.
Ja, das machen die Bayern in dem Ligaspiel nicht. Da haben wir eigentlich auch das beste Personal auf dem Platz. Hast du auch schon so angedeutet oder letztlich festhalten, wir brauchen dann nicht ganz groß auf die taktische Aufstellung eingehen, weil es verändert sich eben so viel. Wir können aber sagen, wahrscheinlich bis auf Kim und Upamecano sind da alle Spieler so polyvalent, ist ja so ein schönes Wort, was man da nimmt, und diesen Rotation so fit. Ist das ein Kader, der das auch erlernt hat, vielleicht unter den Trainern vorher und jetzt mit Kompanie im Sommer? Oder einfach sind das Spieler, die darauf auch so gut schon gepolt sind und natürlich auch deswegen in dieser Mannschaft sind?
Es gibt Spieler, glaube ich, die sind darauf gepolt. Also ein Joshua Kimmich, dem musst du auch nicht mehr erklären, wie du switcht zwischen Innenverteidigung, Rechtsverteidigung, zentrales Mittelfeld. Der hat alle Positionen bereits gespielt. Guerrero ist auch so spielintelligent, die ganze Linkseinsätze und Rechtseinsätze im zentralen Mittelfeld. Da ist das gar kein Problem. Es gibt Spieler, bei denen musst du daran noch dran arbeiten. Und das merkst du auch, das ist so ein Prozess. Zum Beispiel in Davis, dass der nicht mehr nur stur die Linie runtergeht, sondern auch mal ins Zentrum reindrückt, von dort aus zu seinen Dribblings ansetzt. Auch, dass die Außenstürmer sich dann richtig einbinden. Ich glaube, da gibt es so Spieler, bei denen musst du noch arbeiten, aber es ist ein Kader, wo das sehr gut passt. Auch ein Harry Kane, der sich fallen lässt, ein Musiala, der sich fallen lässt. Da sind sehr viele Spieler, die von ihren Typen schon so sind, dass sie 2, 3, 4 Positionen spielen können oder auch sogar wollen.
Auf der rechten defensiven Seite hätte man vielleicht auch noch einen Leimer erwarten können oder Kimmich zurückgezogen, aber es ist eben die Entscheidung auf Guerrero, wo wir ins Spiel dann reingehen können und wo man sofort sieht, der soll dann die Räume im Zentrum suchen. Der soll da erstmal auch Überzahl schaffen, auch den Platz für Ulise. Ist das so der Matchplan, wie du dann die sonst stabile Seite mit Grimaldo und den Capier da so ein bisschen knacken kannst?
Ja, das war auf beiden Seiten allgemein ein Feature bei den Bayern, dass die Außenverteidiger sehr zentral gespielt haben. Also, dass man wirklich versucht hat, im Zentrum eine Überzahl zu schaffen mit Hilfe der Außenverteidiger in den Halbräumen, dass Pavlovic und Kimmich auch gar nicht weit auffächern müssen, sondern im Zentrum wirklich diese Ankerspieler geben konnten, dass man damit auch so eine Grundstabilität im Ballbesitzspiel einfach hatte. Weil man immer wusste, im Zweifelsfall hat Pavlovic, Kimmich im Hintergrund, die kannst du anspielen und dann kannst du gucken, wie kommst du in die Halbräume rein. Wie schaffst du es auch dann den Gegner, wie du es gerade schon gesagt hast, zusammenzuziehen? Also wenn dann Davis, Guerrero im Halbraum sind, was macht dann Grimaldo? Zieht er dann in die Mitte oder bleibt er dann außen? Das ist immer so die Frage. Du musst den Gegner vor Entscheidungen zwingen. Und das haben die Bayern versucht, mit der Maßgabe eben diese äußeren Außenverteidiger ins Zentrum zu ziehen. Und letzter Punkt, auch ganz wichtig fürs Gegenpressing, weil du natürlich dann im Mittelfeld immer versuchst, Überzahl zu behalten und dafür auch sorgst, dass der Gegner nicht im Kontermoment ins Zentrum spielen und von dort dann den langen Ball auf die Flügel passen kann.
Leverkusen hält gegen die ersten Anläufe der Bayern dagegen, versucht sich dann, ja, jetzt können wir ja mal dazu kommen, ist das jetzt mehr positionsorientiert, raumorientiert, mehr mannorientiert? Was ist der Ansatz, den Leverkusen dann defensiv versucht?
Leverkusen hat einen doch durchaus passiven Ansatz gewählt, einen nicht ganz so offensiven Ansatz, wie man das aus den vergangenen Spielen kannte. Sie haben sich sehr, sehr früh zurückgezogen, also sie haben immer so ein bisschen leicht versucht anzupressen und dann, wenn sie gemerkt haben, okay, das wird nichts, sind sie dann sehr schnell in die eigene Ordnung zurückgekehrt, sehr schnell nach hinten zurückgefallen und haben dann eben mit ihrem 5-4-1 in der Defensive gestanden und haben geschaut, dass sie den Gegner vom eigenen Strafraum fernhalten können. Also da war es die Kompaktheit dann sehr stark im Vordergrund, dann das raumorientierte Verschieben, dieses mannorientierte Pressing, das hat man wirklich nur in einzelnen Momenten gesehen.
Was ist denn dann Leverkusens Matchplan? Wir haben gesehen, die sind sehr wirklich abwartend, auch passiv. Nach vorne hin soll dann erstmal nicht so viel gehen. Also hat Alonso die erstmal den Ansatz gesucht, wenig anbrennen lassen, vorne wenig Risiko?
Ja, das war auf jeden Fall der Ansatz, diese Kompaktheit in den Vordergrund zu stellen, auch zu schauen, dass der Gegner eben diese Überzahl im Zentrum nicht ausspielen und teilweise auch nicht schaffen kann, Da haben die Außenstürmer sehr viel nach hinten arbeiten müssen. Leverkusen spielt ja normalerweise mit einem offensiven 3-4-3. Das heißt, eine Doppel-6 sichert das Zentrum ab und vorne dann drei Stürmer. Aber die Außenstürmer, häufig waren das Florian Wirtz und Terrier, die mussten sehr weit nach hinten gehen, dann teilweise neben den Sechsern agieren, um eben diese in die Zentrum rückenden Außenverteidiger der Bayern zu kontern. Und dann hattest du vorne noch einen Stürmer, der dann auch häufig für Kontermoment bereitstellen sollte, auch häufig auf die Flügel ausgewichen ist, um da halt direkt im Konter den Anspielpunkt zu liefern und da auch zu schauen, dass man darüber den Konter setzen kann. Und ich glaube, das war auch die Strategie. Man wollte aus einer kompakten Defensive heraus die Bayern gar nicht erst in den Strafraum kommen lassen, aber dann nach Ballgewinn schnell umschalten.
Die ersten Abschlüsse gehören an Musiala und Guerrero, aber da sieht man auch eben sofort, was Bayern versucht, nämlich den Strafraum so dicht wie möglich zu machen, ja, die Bayern da gar nicht reinzulassen. Deswegen sind es Abschlüsse von außerhalb, das ist dann über das ganze Spiel Thema. Ist Leverkusen fein damit, wenn die Bayern sich vor dem Strafraum kombinieren, oder ist es einfach das nötige Übel, wenn du versuchen musst, die nicht in 16er zu lassen, dass da auch mal ja, der Ball ein bisschen besser läuft bei den Bayern?
Ich glaube, das ist das notwendige Übel ein Stück weit gewesen. Ich glaube, Leverkusen wollte schon ein bisschen aktiver agieren. Also es war auch immer so, dass Alonso an der Seitenlinie saß und seine Spieler rausgejagt hat, wenn der Ball mal rauskam, damit sie sich eben nicht zu weit hinten reindrängen lassen. Er wollte immer wieder, dass sie nachschieben, nicht eben am Strafraum stehen bleiben. Das hat Leverkusen nicht über 90 Minuten geschafft, aber das werden wir auch noch thematisieren. Sie haben aber relativ wenig Zugriff bekommen auf den Spielaufbau der Bayern und haben sich dann automatisch zurückgezogen und dann automatisch gesagt, okay, lieber im Zweifelsfall decken wir den Spieler eine Reihe tiefer als eine Reihe weiter vorne. Lieber, wenn Davis und Guerrero nach vorne reingehen, dann nehmen wir lieber die auf und dann bleiben eben Pavlovic und Kimmich hinten frei. Ist uns okay. Und das war, glaube ich, so ein bisschen der Matchplan, auch in der zweiten Reihe ein Stück weit Freiräume zu lassen, was dann aber eben auch dazu führen kann, dass der Gegner Fernschüsse platzieren kann. Und das war dann, glaube ich, das, wie du gesagt hast, notwendige Übel, was die Leverkusener gewählt haben.
Kurz eingeschoben, aber Alonso war wirklich gestern sehr aktiv, oder? Wie hast du das gesehen, bewertet?
Ja, der war sehr aktiv an der Seitenlinie. Also ich hatte auch das Gefühl, dass er nicht immer zufrieden war. Kompany sah da so ein Stück weit zufriedener und auch entspannter aus. Also ich glaube schon, dass Leverkusen auf Konter spielen wollte, aber dass sie am Ende dann nur 30% Ballbesitz haben, das kann nicht ganz im Sinne von Alonso gewesen sein. Das kann nicht ganz der Matchplan gewesen sein. Und da hat er immer wieder darauf eingewirkt, gerade bei Abstößen, aber auch wenn der Ball geklärt wurde, dass sie sofort rausrücken, dass sie halt nicht hinten stehen bleiben, sondern sofort abseits stellen, rausrücken. Und wie gesagt, das hat Leverkusen nicht durchgehend gemacht, weil sie dann irgendwann selbst in diese Passivität verfallen sind, wie das normalerweise die Leverkusener Gegner tun.
Dann ist es mal Musiala, der sich wunderbar durchdribbelt, so einen Freistoß rausholt, den Olise dann knapp übers Tor setzt. Dribblings sind dann vielleicht einfach ein Mittel der Wahl, wenn du mit Passen nicht in Strafraum kommst, dass du einen Musiala da genau in diese Duelle schickst. Und das darf dir aus Leverkusener Sicht natürlich nicht passieren, dass der dann so durchkommt und gerade noch mit einem voll gestoppt wird vom Strafraum. Also das ist ein absolutes No-Go sicherlich.
Ja, sicherlich, aber andererseits hast du auch dann gesehen in der Situation, wie schwer es ist, gegen so eine massive Defensive mit Dribblings durchzukommen, weil dann eben, wenn du ins Zentrum ziehst, 3-4 Verteidiger drumherum sind, war schon ein gutes Dribbling von Musiala, am Ende mit einem Foul gestoppt, aber da waren ja zig Leverkusener Spieler um ihn herum, das gab es ja in jeder Szene, wenn die Bayern dann mal versucht haben, über ein 1 gegen 1 zu gehen, da haben sie nie ein 1 gegen 1 geschafft, sondern 1 gegen 2, 1 gegen 3 sogar, das war ja wirklich dran angelegt und da hast du auch dann die ganze Laufstärke gesehen. Weil Leverkusen immer wieder auf der ballnahen Seite eine Überzahl geschaffen hat. Wirtz musste immer wieder weit reindrücken, Terrier, die Sechser sowieso. Also da war wirklich darauf angelegt, dass eben Bayern nicht in diese 1 gegen 1 Situation kommt.
Wie nervös wird denn eine Bayern-Mannschaft in dieser Saison, wenn du 30 Minuten lang mal kein Tor schießt, was ja bisher nicht oft vorgekommen ist?
Ja, das ist dann wieder die Frage, wie gefestigt ist diese Mannschaft? Und ich hatte schon das Gefühl, vergangene Saison wären sie nervöser geworden in dieser Phase. Ich glaube, das lag auch so ein bisschen weit daran, dass sie wussten, sie spielen hier gegen Leverkusen, dass sie auch selbst, das darf man ja nicht vergessen, nicht das höchste Risiko gegangen sind. Weil wenn man das mit den anderen Spielen verglichen hat, wo wir jetzt auch anfangs drüber gesprochen haben, Positionswechsel, teilweise sehr radikale Positionswechsel, teilweise sehr viele Spieler nach vorne. Dann war das so, dass Upamecano und Kim ins letzte Drittel reingegangen sind, angedribbelt haben, um nochmal was zu kreieren. All das gab es gegen Leverkusen lange Zeit nicht, sondern man hatte immer noch hinten Upamecano, Kim als Absicherung, davor die Doppel-6, also mindestens 4 Mann Absicherung und auch die Außenverteidiger sind eigentlich nie ins letzte Drittel vorgestoßen. Also wirklich eine Aufteilung, dass man vorne nur die 4 Spieler hatte, die vorne spielen und dann weiter hinten immer eine gute Absicherung. Und ich glaube, das war dann auch so ein Teil des Plans, dass man eben nicht in die Konter laufen wollte und dass man das Risiko selbst so ein Stück weit minimieren wollte. Und da sind wir da beim Anfangspunkt. Vielleicht auch, weil man wusste, okay, besser nicht verlieren hier gegen Leverkusen. Das wäre, glaube ich, hier das größere Übel, als einen Unentschieden mitzunehmen.
Weshalb das Spiel ein richtiger Kracher hätte werden können, aber am Ende nicht wurde, zeigt sich dann an genau einer Situation, wo Leverkusen dann mal den Moment sucht, einmal rausschiebt, einmal anpresst und Pavlović fast überfordert damit ist, dass Leverkusen in der eigenen Hälfte stehen, den Rückpass zu Neuer nicht ganz anbringt und es kommt zu einer Ecke, die natürlich so vermeidbar ist, aber das ist dann das Rezept von Leverkusen, diesen einen Moment mal nutzen, bevor wir dann gleich zur Ecke kommen und die Bayern mal stressen, womit die dann eben 35 Minuten nicht genächtet haben vorher.
Ja, wobei auch da wieder der Druck gar nicht so hoch war, fand ich. Es war halt eher so ein einzelnes Rauspressen. Den kann er schon dann zum Torwart richtig zurückbringen. Aber man sieht dann nur im Hintergrund, okay, da kommt jetzt auf 3-4 Meter Abstand ein Leverkusener. Das war unnötig, muss ich sagen. Aber es war einer der wenigen Momente, hatten wir auch schon anfangs gesagt. Es gab diese Momente, in denen Leverkusen dann Mann gegen Mann zugestellt hat, gerade bei Abstößen von Bayern. Da hat man auch gemerkt, dass die Bayern, wenn du sie im Pressing knacken willst, dann auf die Innenverteidiger rauf. Dann musst du halt wirklich in der vordersten Linie die Anspielstation zustellen, Innenverteidiger jagen und dann gucken, dass er den langen Ball spielen muss. Das ist dann noch am ehesten eine Option, da einen Ball zu gewinnen gegen die Bayern.
Wie der Fußballgott eben will, können die Bayern sich vorne rumspielen, wie sie wollen. Das Tor macht dann Leverkusen. Es ist eine Ecke, die dann ja so irgendwie so lange durchfliegt. Xhaka kann erstmal vollkommen frei abnehmen und Andrich dann wahrscheinlich noch freier, der den Schuss eben durchs Getümmel genau neben den Pfosten setzt, dann konnte Neuer nicht mehr viel machen. Unglücklich aus Bayern-Sicht, dass er durchrutscht, aber das hatte Neuer auch nach dem Spiel erwähnt. Das ist jetzt das 7. Standardtor von Bayern. Sie haben sich eigentlich explizit darauf vorbereiten wollen. Und das dann in der Phase ist natürlich auch für dich so ein kleiner mentaler Knockout, dass du siehst, ey, wir konnten genau das nicht verhindern. Die einzige Chance von Leverkusen in der ersten Hälfte, das lief richtig doof.
Ja, auch wie du es gesagt hast, die einzige Chance. Erstens ist die Chance selber vermeidbar gewesen. Leverkusen hatte, glaube ich, bis zu dem Zeitpunkt keinen einzigen Ballkontakt im gegnerischen Strafraum. Also du hast das Spiel eigentlich unter Kontrolle, bringst das dann mit einem eigenen Fehler weg und machst dann gleich noch einen Fehler hinterher, indem du nach der Ecke nicht konsequent rausrückst, sondern da wirklich in der zweiten Reihe zwei super Fernschützen freilässt. Ist ja auch schon Xhaka frei gewesen, wie du es gerade schon angedeutet hast. Das war nicht optimal verteidigt, auch wenn die dann ich jetzt nicht auf eine Tormarke riesiger Fehler einschätzen würde, sondern das kann immer passieren, wenn ein Gegner von 20 Metern zum Schuss kommt, dass der reingeht. Und die kannst du nicht immer verhindern. Du musst dann eher auf den Strafraum achten. Aber mit etwas aktiverem Rausrücken hättest du, glaube ich, blocken können, den Schuss wenigstens. Das ist dann, glaube ich, schon durchaus ärgerlich, wenn du nach einer dominanten Phase auf diese Art und Weise in Rückstand gerätst.
Ja, und wie die Ironie da sollte, trifft jetzt dann eben Leverkusen aus der Distanz, was Bayern vorher versucht hatte. Für die ändert sich dann natürlich wenig. Also du läufst weiter an, du probierst es weiter, noch ohne das ganz große Risiko. Für Bayern ist es natürlich jetzt auch nicht viel, was sich ändert. Du kannst nochmal es etwas ruhiger angehen. Wie sind so die paar Minuten nach der Führung dann für Leverkusen einzuschätzen?
Ich hatte nicht das Gefühl, dass sich dann großartig am Spiel was geändert hat, sondern ich hatte das Gefühl, Leverkusen hat sich dann noch ein bisschen Ticken wohler gefühlt in dieser defensiven Ordnung. Die haben dann natürlich sagen können, okay, wir haben, unser Matchplan ist genau aufgegangen, wir stehen hier defensiv, wir haben ja auch bis zu diesem Zeitpunkt keine Krisenchancen zugelassen, wir spielen das jetzt einfach weiter runter den Stiefel. Und die Bayern, wo wir gerade beim Thema was macht das mit dem Geist macht, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass die Bayern danach jetzt so ein, hier, jetzt müssen wir aber den Fehler unbedingt wieder wegmachen und sich dann in so eine, ja, das, was ja manchmal auch so eine Übermotivation ist nach so einem Gegentreffer, wenn du dann sagst, jetzt schieben wir es recht an und dann lässt du eben Räume für Konter. Das hatte ich auch nicht das Gefühl, sondern haben wirklich ganz konzentriert da weitergemacht, wo sie vorher aufgehört hatten.
Und glücklicherweise dann in dieser Phase kam sie dann auch recht schnell zu dem Ausgleich durch Pavlović, der sich auch mal denkt, ja, warum nicht einfach mal abziehen? Der bekommt die Kugel perfekt vor die Füße, lässt sich da den Ball direkt über den Schlappen rutschen und Radetzky kann dann nicht mehr entscheidend entschärfen. Auf der anderen Seite dann wieder für Leverkusen ärgerlich, dass du dir so ein Ding fängst, wo du ja eigentlich bis zum Tor alles gut machst, aber genau dann diese zweiten Bälle auch musst du eigentlich holen, wegschlagen. Ne? Das ist dann auch blöd gelaufen in der Situation.
Ja, lustigerweise sehr ähnlich wie das Bayern-Tor, wo du auch sagen kannst, ja, eigentlich so ein Fernschuss-Tor, das kann passieren und da du kannst auch nicht jeden Fernschuss des Gegners verhindern, ohne dass du den Strafraum vernachlässigst und das möchtest du eigentlich nicht, sondern du sagst, okay, dann soll Pavlović halt schießen, besser als wenn er den Ball auf Kane durchsteckt. Aber trotzdem hier, auch hier, wenn du ein bisschen aktiver rausrückst, wenn du das ein bisschen früher antizipierst, dass das kommt, dann landet der Schuss so nicht im Tor, weil du dann eben den Fuß zwischen und einen Block hinbekommst. Also von daher beide Gegentore in gewissem Maße vermeidbar, aber ich möchte jetzt hier nicht zu sehr ansetzen, weil du kannst eben nicht immer damit rechnen, dass der Gegner aus 25 Metern den Ball so ins Tor jagt.
Es ist dann auch im Nachhinein dann bis zur Halbzeit weiter so das Spiel, das wir gewohnt waren. 7:1 Abschlüsse sind es dann bis zur Pause. 70% Ballbesitz für die Bayern, auch eine magere Passquote bei Leverkusen. Ein Spieler, den wir vielleicht noch ein bisschen rausheben müssen, ist Harry Kane, der ja einen tollen Saisonstart hatte. In diesem Spiel aber einen ganz schweren Stand. Für ihn einfach wirklich schwierig gegen die drei Innenverteidiger, die sich so auf dich konzentrieren. Und wo wir dann gesehen haben, er lässt sich ja immer tiefer fallen und macht wirklich viel auch mit fürs Spiel. Trotzdem einfach nicht ganz für ihn prädestiniert wahrscheinlich.
Ja, ich glaube auch, dass Kane, das sind nicht die Spiele für Kane. Also Kane fühlt sich, wie du es gesagt hast, wohl, wenn er sich fallen lassen kann, wenn da auch Räume sind. Aber er musste halt in diesem Spiel auch häufig vorne bleiben. Also es war nicht so, dass er sich fallen lassen konnte, weil die Bayern eben auch nicht das Risiko gegangen sind. Wenn man jetzt zum Beispiel die Spiele gegen Kiel oder gegen Werder Bremen gesehen hat, da ist Kane dann fallen gegangen und dann war plötzlich ein Davis vorne oder ein Leimer damals eben auch. Und das ging jetzt eben nicht in diesem Spiel, ohne dass du selbst zu offensiv standest, ohne dass du selbst zu viele Räume freigibst für Konter von Leverkusen. Deswegen musste Kane häufig vorne bleiben, war dann so ein bisschen vom Spiel abgeschnitten. Und auch Bälle in den Strafraum rein sind auch gegen Leverkusen sehr, sehr schwer möglich. Da stehen halt drei Türme, du kannst kaum mit Flanken operieren, das bringt nichts. Du musst halt immer eben versuchen, in den Rückraum zu kommen und dann vielleicht den Fernschuss oder den Steckball zu spielen. Und dann siehst du als Stürmer dann manchmal blöd aus, weil gerade wenn eben die Fernschüsse nicht so kommen, dass du mal einen Abpraller reinmachen kannst, bist du halt eben der Gelackmeierte in so einem Spiel.
Ja. Auch Boniface ja auf der anderen Seite, ist ja eigentlich eher nur gegen den Ball mitgelaufen, aber selbst kaum am Spiel beteiligt gewesen. Wir gehen rein in die zweite Halbzeit, wo es schon ein Wechsel weitergeht und wir dann mal eine Situation haben, auf die Bayern natürlich warten und auch die Alonso dann wieder verteufeln wird, dass es mal ein langer Ball ist, Gnabry den im Strafraum annehmen kann und zu zwei Top-Gelegenheiten kommt und zweimal scheitert er so knapp am Aluminium. Auch das ist eine Szene, die haben wir in diesem Spiel vorher und danach nicht nochmal gesehen, dass es eben mal so ausgehebelt wird, die Defensive. Wie ist das hier entstanden, dass es so weit kommt?
Ja, ich glaube, das ist auch genau das, was Leverkusen durch das tiefe Stehen verhindern wollte, dass eben die Bayern es schaffen, auf dem Flügel eine Situation zu kreieren, wo der Außenverteidiger vor der Entscheidung steht, rück ich raus, rück ich nicht raus, dann die falsche Entscheidung trifft und eben dadurch der Steckpass gespielt werden kann. Und diese Steckpässe wollten sie total verhindern. Die Fünferkette stand ja auch immer sehr kompakt und die Außenverteidiger sind meistens nicht rausgerückt. Und hier gab es dann mal einen Schnellangriff, wo sie eben über den Halbraum hinten reingekommen sind. Ich würde da nochmal ganz allgemein sagen, dass man bei den Bayern in der zweiten Halbzeit deutlich gemerkt hat, dass sie häufiger versucht haben, Davis im Halbraum zu finden. Davis war auch, glaube ich, am Ende einer der Spieler mit den meisten Torschüssen. Ich habe es jetzt gerade gar nicht im Kopf, aber hatte auch seine 2, 3 Torschüsse vom Strafraumrand. Hatten sie offensichtlich in der Halbzeitpause analysiert, dass sie dort einen Raum haben, wo sie noch eher rüberkommen können und haben dann häufig eben Davis da gefunden und dann eben selten konnte Davis eben diesen Steckpass spielen auf Gnabry oder überhaupt nach außen den Ball spielen, aber in diesem Moment konnte halt eben das geschehen und ansonsten haben sie darüber Fernschüsse dann kreiert. Also das war noch ein Weg, den die Bayern in der zweiten Halbzeit häufiger gefunden haben.
Und bei diesen Abschlüssen haben eben wirklich nicht viel gefehlt, also kann man auch Gnabry keinen großen Vorwurf machen natürlich. Wie zufrieden waren denn ansonsten beide Trainer in der Kabine? Was meinst du, haben sie ihren Teams mitgegeben und gerade auf Leverkusen-Seite dieses Credo weiterhin, wir bleiben bei unserem Spiel, verändern gar nicht viel und gucken eher, wie es sich entwickelt. Meinst du, das kommt, ja, das trifft zu?
Ich glaube schon. Ich glaube auch, aber dass Alonso trotzdem nochmal gesagt hat, ey, wir müssen ein bisschen weiter rausrücken. Das hat man ja auch gesehen dann bei dieser Chance von Gnabry so ein Stück weit, wo sie es versucht haben, wo sie auch ein bisschen versucht haben, eben aktiver zu verteidigen. Ich glaube, Alonso wollte nicht unbedingt, dass sie die ganze Zeit so tief stehen. Aber irgendwann haben das dann die Spieler wahrscheinlich auf dem Feld entschieden, weil sie gemerkt haben, das haut nicht hin, wenn wir früh stören. Da gibt es so viele Räume für. Und dann ist dann auch, glaube ich, Alonso damit fein gewesen. Und ich glaube, dann war es eher so Kleinigkeiten, wie gesagt, die Trainer dann nochmal korrigiert haben. Leverkusen, wie sie dann wahrscheinlich verschieben in der Defensive, haben dann noch ein bisschen kompakter mit dem Mittelfeld gestanden. Bei Bayern waren es halt eben diese Außenverteidigerrollen, dass Guerreiro in der zweiten Halbzeit deutlich häufiger Breite gehalten hat, um dann eben die Leverkusener darüber zu locken und Davis dann im linken Halbraum immer wieder freistand. Das war, glaube ich, so der Bayern-Weg in der Halbzeitpause, was sie besprochen haben. Aber ich glaube, da ging es, wie gesagt, um Kleinigkeiten und nicht um, wir werfen jetzt den ganzen Matchplan um, machen immer eine neue Formation oder sowas, sondern wirklich, ja, so ganz minimale Verschiebung an der Taktiktafel.
Radetzky konnte sich dann mal gegen Ulisse auszeichnen und Alonso reagiert dann zum ersten Mal. Adli kommt für Terrier, der auch kaum im Spiel beteiligt war. Aber wie unterschätzt man das denn vielleicht von außen mit dem Blick, wenn man denkt, ja, die Leverkusen haben vorne kaum den Ball. Wie wichtig ist es denn aber, dass diese Boniface, Wirtz, Terrier, Adli dann nach hinten mitmachen? Und wie sehr hätte man das gemerkt, wenn sie es eben nicht getan hätten?
Das hätte man total gemerkt. Und wenn man auch die Laufdaten sich angeschaut hat, hat man gesehen, Wirtz war lange Zeit, ich weiß gar nicht, was am Ende auch noch war, aber er war lange Zeit der Spieler mit den meisten gelaufenen Kilometern, weil er eben immer wieder nach hinten mitarbeiten musste, weil er immer wieder sich da anbieten musste, weil er immer wieder gucken musste, dass er da die Räume schließt. Und das ist, glaube ich, von der Laufarbeit her nochmal was ganz anderes, gerade wenn du als Außenstürmer eigentlich ein anderes Spiel gewohnt bist, dann teilweise wirklich im eigenen Drittel, kurz vor dem eigenen Strafraum, immer wieder auszuhelfen, nachzuschieben. Und da muss man sagen, da haben sich die Leverkusener Spieler mit Ruhm bekleckert, weil sie das eben durchgezogen haben über 90 Minuten und weil dann auch ein Adli nach seiner Einwechslung auch keine Allüren gezeigt hat, sondern mit hingearbeitet hat und wird sowieso die ganze Zeit.
Korrigiere mich da bitte, wenn ich ein bisschen falsch liege. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass Leverkusen so situativ auf eine Viererkette switcht, das heißt ein Grimaldo deutlich tiefer steht als ein Frimpong oder ein Frimpong deutlich tiefer steht als Grimaldo auf der anderen Seite und sie sehr darauf bedacht waren, diese Kette zu schaffen, auch eben Abseitsfalle dann zu spielen. Konnte man das so beobachten, ohne dass das jetzt die große taktische Marschroute war, aber dass die Spieler eben auch sehr aufeinander achten können bei Leverkusen, einfach wissen, wie sie gerade situativ sich verhalten müssen?
Ich hatte das Gefühl, dass das war in der Anfangsviertelstunde nach der Pause, dass dann Frimpong häufig rausgeschoben ist und sie dann 4-4-2 gegen den Ball hatten, gerade wenn sie weiter nach vorne geschoben sind. Je tiefer sie wurden, desto eher ging dann Frimpong wieder hinten rein und hatten sie wieder dieses 5-4-1 oder 5-2-3. Und ich glaube, das war auch eine Maßnahme, um eben im Zentrum diese Überzahl zu behalten, um da auch dann ein Stück weit weiter rauszuschieben, mit dem Wissen, die Bayern spielen sowieso nicht den Flügel entlang. Aber sie haben es dann auch nicht mehr gemacht, weil es dann durchaus riskant war und dann auch bei dieser Chance von Gnabry so ein bisschen daneben schiefgegangen ist. Und später hatte ich dann wieder das Gefühl, sie standen wieder im 5-4-1 im eigenen Strafraum. Das war dann die Phase, wo dann Davis seine Freiräume bekommen hat, die natürlich dann auch Frimpong mit seinem Rausschieben geschlossen hat, diese Freiräume ein Stück weit. Das war, glaube ich, so der Gedanke dahinter.
Wie kannst du denn aus Kompanie- und Bayern-Sicht mehr Risiko gehen, ohne zu viel anbrennen zu lassen hinten? Also welche Stellschrauben kannst du drehen, um es vielleicht mal versuchen, in den Strafraum zu kommen?
Ja, ich glaube, es geht nicht darum, in den Strafraum zu kommen. Das hat auch Kompany nach dem Spiel ja nochmal ganz klar gesagt. Die Räume, die du finden musst, sind die am Strafraum-Eck bei Leverkusen, dass du halt die Leverkusen in den Strafraum reindrängen musst und dann im Rückraum diesen Raum finden musst und von da dann den Torschuss wagen musst. Haben ja die Bayern auch gemacht, deswegen hatten sie deutlich mehr Torschuss als der Gegner. Und darum geht es dann. Und ich glaube, wenn du da an dieser Stellstraube stehen willst, dann geht es auch darum, dass du deine Sechser und deine Außenverteidiger noch mal ein bisschen weiter nach vorne schiebst. Dass du das Risiko gehst, dass die eben den Lauf in den Strafraum machen. Gar nicht so sehr, um den Ball zu bekommen, sondern um eben noch mal diesen einen Meter, um noch mal einen Schackern, einen Andrich mit dem Auge dann zu ihm gucken zu lassen, um halt die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Diese Läufe haben die Bayern selten gewagt, weil sie auch riskant sind. Weil wenn dann der Ball in den Rückraum weggeht, hast du einen Spieler weniger Absicherung, dann hast du wieder da eine Lücke und dann kann Leverkusen da eher kontern. Ich glaube, das ist immer so ein Hindsight-Bias nachhinein. Das ist immer so, im Nachhinein lässt sich schlau reden. Leverkusen hätte eine offensivere Spielweise der Bayern, glaube ich, in diesem Spiel angeboten. Leverkusen hätte sie, ich hatte nicht das Gefühl, dass Leverkusen das hätte ausnutzen können, wenn eben genau das geschehen wäre, wenn Guerrero, Davis, Kimmich, Pavlovic, wenn davon zwei permanent in den Strafraum gestartet werden. Ich glaube nicht, dass das defensiv den Ball auf die Füße gefallen wäre. Das ist aber im Nachhinein super leicht zu sagen. Und auf dem Feld weißt du, du spielst gegen Leverkusen, du weißt, jetzt ist gerade Adli gekommen, der ist ja auch nochmal ordentlich, bringt ordentlich Tempo mit. Da machst du das eher nicht. Also da bleibst du dann eher bei deiner Marschroute und gehst dann eben nicht diese letzten Läufe in den Strafraum rein, um eben nicht das Risiko zu weit nach oben zu schrauben.
Was genau da vielleicht reinfällt, ist so diese Bewegung abseits des Balls bei den Bayern. Das ist mir dann auch wieder so ein bisschen aufgefallen, wenn Leverkusen sehr tief steht, ja, und sich dann Kim, Upamecano, Kimmich die Kugel zuschieben können, teilweise 45 Meter vor dem Leverkusener Tor. Die Bewegung bei den Bayern ist noch nicht ganz da. Das hat dann erst stattgefunden, wenn du nochmal 10 Meter weiterkommst. Also umso mehr Platz dir Leverkusen oder der Gegner bietet, umso, sag ich mal, näher zum Tor gerichtet, kannst du deine Bewegungen erst starten. Abseits des Balls kann man das so unterschreiben, weil wenn sich eben Olise 40 Meter vorm Tor anbietet und den Ball bekommt, passiert halt echt noch nicht viel, weil du gar nicht so hinter diese Kette kommst. Kann man das so sagen und in der Phase auch festhalten, dass dann nicht mehr so viel Dynamik drin war?
Ich glaube, man darf da nochmal einen anderen Punkt nicht unterschätzen, weil es sind immer so zwei Seiten einer Medaille. Klar kannst du sagen, und da hast du vollkommen recht, wenn die Bayern eben kurz hinter der Mittellinie waren mit dem Ball oder noch nicht im letzten Drittel, da war das sehr statisch. Da haben sie halt wirklich ein ganz klassisches Positionsspiel. Jeder hat seine Position und steht dann da drin. Das sorgt natürlich dafür, dass du eine Defensive, die gut steht, nicht auseinanderspielen kannst. Sondern da musst du eben, wie du es gerade gesagt hast, da muss ein Lauf in die Tiefe folgen, da muss mal einer nach außen aufbrechen, da musst du mal eine Überzahl auf einer Seite schaffen. Andererseits bist du, wenn du in einer guten Ordnung bist, sehr schnell wieder in einer guten Defensivordnung. Das heißt, du kannst immer ins Gegenpressing kommen. Und das ist, glaube ich, ein Faktor, den wir hier nicht unterschätzen dürfen. Warum hat der Bayern 70% Ballbesitz? Klar, weil sie hinten rumgespielt haben, aber weil der Ball auch immer sofort wieder bei ihnen war. Weil sie, wenn sie dann doch mal den Fehlpass gespielt haben, wenn sie dann doch mal den Risikoball gespielt haben, sofort ins Gegenpressing gekommen sind. Und das tust du natürlich nicht, wenn du diese 5 Positionswechsel da hast. Wenn dann eben den Davis nicht im Halbraum steht, sondern in der letzten Linie, dann ist er dann eben nicht da und dann spielen dann die Leverkusener das da so raus. Und wenn du dann selber schon im letzten Drittel bist, dann ist der Gegner so weit von deinem eigenen Tor entfernt, dass du dann auch ein Risiko gehen kannst. Dann musst du nicht mehr diesen Konter fürchten. Aber wenn du halt gerade erst in der Mittellinie bist, du weißt, wenn wir jetzt hier den Ball verlieren, wenn jetzt Upamecano, Kim sie ihren blöden Fehlpass spielen und wir nicht in der Gegenpressing-Ordnung sind, dann ist der Ball weg. Dann sind die durch. Und ich glaube, darum geht es dann. Darum geht es dann in dieser Absicherung, dass du eben im letzten Drittel dann sagst, ja, jetzt sind wir da, aber vorher sagst, okay, Ordnung ist wichtig, das ist hier Leverkusen, das ist der Meister, der hier kommt. Und die kontern uns aus. Das ist nicht Kiel oder Bremen, wo es auch egal ist, wenn wir jetzt das 0-1 fangen, dann schießen wir eben noch 4 weitere Tore. Das ist Leverkusen. Das war, glaube ich, so ein bisschen in den Köpfen der Spieler drin.
Wunderbare und coole Erklärung. Und das klingt vielleicht auch so an, wenn es eben Bremen oder Kiel versuchen, mit einem schnellen Spieler vorne und dann haust du mal den Ball lang. Das hat ja auch gestern gar nicht funktioniert und Leverkusen hat sich schon darauf eingestellt. Du hättest ja einen Teller oder einen Aki vorne reinstellen können, einfach mal lang schicken. Ist nicht passiert, weil die Bälle nicht dort gewonnen werden konnten, wo sich das mal angeboten hat. Und so schaffst du es natürlich, dass Bayer als vielleicht schnellstes Team der Liga nicht ins Tempo kommt. Das ist, glaube ich, mit der größte Erfolg vielleicht gestern für die Bayern-Defensive.
Ja, auf jeden Fall. Also, dass sie da nur 3 Torschüsse zugelassen haben. Ein Torschuss auch noch dieser komische Ball von Boniface aus der eigenen Hälfte, der dann irgendwie, warum immer als Torschuss gewertet wurde. Das ist, glaube ich, der große Verdienst. Also wirklich, dass sie defensiv on point waren. Erstens durch das Gegenpressing, was wir ja gerade schon erklärt haben. Aber ich fand auch, Upamecano und Kim haben eine gute Leistung gezeigt. Weil wir reden immer darüber, wie fehleranfällig gerade Upamecano ist. Aber jetzt in diesem Spiel haben die eigentlich jeden langen Ball, der gekommen ist, weggeklärt und dann auch so geklärt, dass dann Kimmich und Pavlovic keine Probleme hatten, die aufzusaugen und aufzunehmen. Gleichzeitig auch, wenn du den Gegner so weit nach hinten drückst und dann Xhaka, Andrich sehr viel im eigenen Strafraum auch sind, ist es auch leicht, in den zweiten Ball zu holen. Weil natürlich, klar, Xhaka, Andrich, die laufen super viel, aber auch, dass die jedes Mal dahinterher kommen und dann den zweiten Ball auch, sich schnappen, ist halt utopisch. Und da waren die Bayern auch wirklich on point. Der zweite Ball war ja eigentlich immer bei ihnen. Und dann war es halt so ein Spiel mit 70% Ballbesitz Bayern, 30% Leverkusen und Leverkusen kam nicht hinten richtig raus. Aber die Bayern eben, weil sie auch dann diese Absicherung immer noch haben wollten, kamen nicht richtig vorne rein.
Wie wichtig und scharf sind denn die Bayern-Bankspieler, wenn sie reinkommen? Wie viel Impact sollen und können sie aktuell geben? Gerade vielleicht einen Blick auf einen Sané oder auch mal Tell, den man mal bringen könnte. Wie wichtig sind die?
Ja, das ist noch leider nicht ganz der Faktor, den vielleicht die Bayern sich wünschen würden, was auch so ein bisschen an Formschwächen liegt. Und Sané ist einfach momentan nicht in der Verfassung, dass er mit so einem Dribbling plötzlich kommt. Ist aber auch ein Spieler, den ich noch nie so als Bankspieler gespeichert habe, sondern er ist ja auch einer, der das Vertrauen braucht, der auch zwei, drei Aktionen misslingen können, dürfen, müssen, so in etwa, damit er da was bringt. Müller ist in dieser Saison, glaube ich, noch am ehesten Faktor geworden, mit auch seinen unorthodoxen Läufen, auch mit vorne, dass er dann nochmal die Gegner piekst, so. Kam aber auch erst sehr spät rein jetzt. Kingsley Coman hätte noch ein Faktor werden können, hat ja auch einen guten Saisonstart gehabt, aber auch da war Leverkusen eben gut eingestellt, auch gegen die Dribblings. Deswegen kam da von der Bayern-Bank jetzt nicht so die Riesenimpulse, hatte ich das Gefühl.
Kane macht so unfassbar viel auch nach hinten mit, das muss man auch nochmal hervorheben. Das ist gestern dann fast zu seinem Verhängnis, weil er einen Konter mit absichern will und dabei einen Tritt aufs Fußgelenk bekommt, muss dann raus. Das war noch so eine der wenigen Offensivbemühungen von Leverkusen in der Phase. Teller ist es dann nochmal so mit einem Schüsschen, würde ich mal sagen. Vielleicht nochmal da, was möglich gewesen wäre für Leverkusen, Kannst du dann in der Phase, weil die Bayern nicht mehr so damit rechnen, nochmal mehr Risiko gehen oder willst du es genau in den letzten paar Minuten überhaupt nicht erstmal versuchen?
Du kannst, glaube ich, auch mehr Risiko gehen, weil du frische Spieler vorne drin hast. Weil natürlich dann mit einem Adli rechts und Teller links, die dann nochmal diesen Sprint ansetzen können. Ich glaube, das ist dann auch die Idee gewesen, da gerade die Wechsel vorzunehmen, dass du dann in der letzten halben Stunde, letzten Viertelstunde nochmal Spieler hast, die eben dann an der eigenen Strafraum im 5-4-1 mitverteidigen, aber dann auch den Sprint wirklich über den ganzen Platz setzt, um da vielleicht den Konter zu holen. Und das hat ja Teller auch in dem Moment gemacht. Der kam aus einer sehr tiefen Position, ist dann gesprintet, dann kam die Verlagerung und er stand völlig frei. Ich glaube, das war dann die Hoffnung der Leverkusener, ohne dann selbst allzu viel Risiko einzugehen, ohne selbst eine Systemumstellung wagen zu müssen, nochmal für Chance zu sorgen. Das war ja dann auch der zweite richtige Schuss im Leverkusener Spiel, der dann kurz vor Schluss zustande kam.
Die letzten Abschlüsse der Bayern versanden dann auch oder verfehlen das Tor. Leverkusen gewinnt also einen Punkt in München, verlieren die Bayern dagegen deren zwei. Könnte man das so unterschreiben oder ist das ein bisschen zu hart aus Bayern Sicht?
Es ist, glaube ich, ein bisschen zu hart aus Bayern Sicht. Dafür ist es auch noch zu früh in der Saison. Die Bayern sind mit einem Vorsprung in das Spiel gestartet, das darf man nicht vergessen. Also sie bleiben in der Tabelle immer noch 3 Punkte vor Leverkusen. Sie haben jetzt nichts verloren in diesem Spiel. Sie haben einen 0-1-Rückstand aufgeholt, das auch relativ, finde ich, ohne sich dann nervös zu machen, sondern du hast gemerkt, die sind gefestigt, die haben dann einfach ihren Stiefel weiter runtergespielt und dann kam das 1-1. Und sie sind auch defensiv da fähig gewesen, einen starken Gegner Paroli zu bieten. Das war nach den ersten Saisonspielen noch so die Frage, funktioniert Companys System auch gegen stärkere Gegner? Und da kann man jetzt sagen, klar, ja, tut es. Im letzten Drittel vielleicht noch ein paar mehr Lösungen, ein bisschen noch mehr unorthodoxe Ideen reinbringen, ohne die eigene Ordnung zu verlieren. Das müsste, glaube ich, dann der nächste Step sein. Aber wir sind am 5. Spieltag. Also wir sind wirklich super früh in der Saison. Da ist klar, dass du noch nicht eben diese 100 Trainingseinheiten hattest mit der Mannschaft, um deine Idee wirklich reinzubringen in das Team. Und ich glaube, dass das ein gutes Fundament ist, auf dem du aufbauen kannst und dass die Bayern sich da jetzt nicht groß grämen müssen. Weil auch wenn wir bei den Abschlüssen bei 18-3 sind, darf man ja nicht vergessen, Expected Goals sind 1,1 zu 0,4 oder sowas gewesen. Also sehr, sehr wenig. Ja.
Sehr, sehr nochmal wenig. Weniger bei Leverkusen, glaube ich. Ja, 0,14 oder so.
0, also nochmal weniger. Aber auf jeden Fall, die Bayern haben ein Tor aus einem Expected Goal gemacht, wo du sagen kannst, okay, das ist dann okay. Das Gegentor, da kannst du dich vielleicht ärgern, dass du das kassierst. Aber ansonsten ist es ein okayes Spiel.
Was sonst auch auf dem Papier steht nach diesem Spiel, ist, dass Harry Kane erstmals im Bayern-Trikot ohne eigenen Abschluss blieb. Wird ihn nicht groß weiter beschäftigen, da werden noch genug Abschlüsse kommen. Aber auch so festzuhalten und vielleicht noch ein Punkt, über den wir sprechen können, die Standards. Das hat ja auch gegen Leverkusen in der letzten Saison zumindest im Hinspiel gut funktioniert. Jetzt waren auch viele Varianten zu erkennen, auch mal kurz ausgeführt, dann nochmal reingeschlagen. Ist das vielleicht ein Punkt, wo du nochmal mehr Fokus drauf legen musst in so einem Spiel gegen Leverkusen? Weil bei Standards stehen erstmal alle gegeneinander. Da hat jetzt eine Leverkusener defensive Spielweise nicht viel mit zu tun. Hätte man da noch mehr Kapital rausschlagen können?
Ja, also ich denke schon. Gerade weil, wenn du weißt, beziehungsweise gerade, das war ja auch zu erwarten, dass es ein Spiel wird mit viel Ballbesitz für die Bayern. Und wenn du viel Ballbesitz hast, dann hast du normalerweise auch mehr Standardsituationen. Einfach weil du dann eher mal eine Eckere abfällt, weil du über den Flügel spielst. Es fällt immer mal ein Freistoß in der gegnerischen Hälfte ab. Das ist, glaube ich, dann ein wichtiger Faktor. Ich glaube aber auch, dass Leverkusen vor dem Spiel ein bisschen Standards geübt hat. Ich hatte das Gefühl, sie waren da sehr viel konzentrierter und auch dann sehr viel besser in ihren Räumen. Sie haben ja auch relativ viele Standard-Gegentreffer kassiert in der Saison bereits. Also das war ja auch eine Schwachstelle bei ihnen. Und die haben sie jetzt in diesem Spiel nicht erkennen lassen.
Die Bayern können also zum 4. Mal in Folge nicht gegen Leverkusen gewinnen. Ist das so der neue Angstgegner? Ist das einfach ein Team, was du nicht mit deinen eigenen Mitteln knacken kannst, sondern natürlich immer auch einen schlechteren Tag von Leverkusen dann brauchst?
Ich glaube, von daher, da kann man sich, glaube ich, noch am ehesten ärgern, da stimme ich dir dann zu, aus Bayerns Sicht, dass du den Sieg nicht geholt hast, um eben da eine psychologische Barriere zu knacken. Ich erinnere da daran an die Klopp gegen Bayern-Zeiten. Da war Borussia Dortmund 2-mal Meister geworden unter Jürgen Klopp und haben dann auch sehr viele Spiele hintereinander gegen die Bayern gewonnen und waren dann auch so der Angstgegner. Und im Nachhinein, dann gab es dann in der Trippelsaison der Bayern das allererste Spiel der Supercup, den Bayern München gegen Borussia Dortmund gewonnen hat. Und da hat dann Hermann Gerland nachher gesagt, irgendwann, das war der wichtigste Sieg in der gesamten Saison. weil wir da nämlich gemerkt haben, wir können die Dortmunder schlagen, wir müssen nicht mehr hinterherlaufen. So. Und ich glaube, dieser psychologische Effekt, den darfst du nicht unterschätzen. Aber ich glaube, es war schon wichtig, dass sie eben mit einem 1-1 und nicht mit einer Niederlage wieder rausgekommen sind, sondern dass sie eben jetzt sagen können, okay, wir sind in der Tabelle weiter vorne, ist nichts passiert, wir sind im Fahrersitz, wir können diese Saison von vorne wegfahren, wenn wir wollen.
Ein paar Sorgenfalten gibt es lediglich um Harry Kane, da gibt es wohl leichte Entwarnungen. Trotzdem sah das gestern übel aus. Wie könnte man den Engländer denn ersetzen? Geht das einfach so im Bayern-Kader?
Nein, also da muss man ganz klar sagen, Harry Kane ist nicht ersetzbar im Bayern-Kader. Er ist wirklich der Spieler, auf den auch das Spiel im letzten Drittel dann zugeschnitten ist, der eben da für die Tore sorgen soll, können muss. Da müsstest du dann eben nochmal mit sehr viel mehr Positionswechseln arbeiten vorne drin. Du könntest zwar einen Müller reinstellen, aber der ist von seiner Spielweise auch ganz anders. Der geht eher auf die Flügel raus, der lässt sich nicht zentral fallen. Der spielt auch nicht so tolle Pässe auf die Flügel raus. Also da müsstest du dann nochmal wirklich an das Spiel im letzten Drittel rangehen und nochmal eine ordentliche Veränderung wagen. Insofern ist es für die Bayern eine sehr gute Nachricht, wenn das nur eine kleine Verletzung bleiben sollte.
Dass dieses Duell nicht über die Meisterschaft entscheiden sollte oder wird, das ist wohl, glaube ich, allen klar. Es gibt ja noch 16 andere Gegner in der Bundesliga. Jetzt kommen wieder ein paar andere Aufgaben auf die Bayern warten, zum Beispiel Stuttgart, Frankfurt, auch Leverkusen muss Frankfurt spielen jetzt. Das sind natürlich trotzdem andere Gegner. Was meinst du denn, wer hält sich da jetzt so ein bisschen souveräner durch die nächsten Wochen? Und es ist natürlich der Fokus oder das Ziel für die Meisterschaft, dass du genau in diesen Spielen auch deine Punkte holst und wenig anbrennen lässt.
Ich sehe bei beiden Teams noch Fallstricke, die auftreten können. Also bisher fand ich die Bayern souveräner. Das zeigen ja auch die Ergebnisse. Also sie haben ihre Gegner weggefiedelt, wohingegen Leverkusen sehr lange immer zittern musste. Die Bayern haben aber so ein bisschen den Fallstrick, dass sie jetzt natürlich in den Zeiten der hohen Belastung kommen und dass das Spiel von Kompany sehr viel intensiver ist als das, was sie unter Tuchel gespielt haben. Bei Tuchel ging es auch immer dann, gerade wenn du mal 2-0 geführt hast, sehr stark um Belastungssteuerung und dann zu schauen, okay, wie kriegen wir das Spiel mit möglichst wenig Einsatz runter? Und unter Kompany ist es noch sehr viel, wir geben alles nach vorne und einen anderen Gang kennen wir nicht. Wir kennen nur den höchsten Gang. Da bin ich gespannt, wie er dann auch mit Rotation agiert, wie es dann auch die Bayern sich schlagen, wenn sie dann mal ihre B11 auf den Platz stellen müssen in einem Bundesligaspiel. Das sehe ich als Fallstrick. Leverkusen ist ähnlich, wo da das Problem ist eher, dass sie eben in der Bundesliga nicht mehr immer ihre erste Elf bringen, sondern Champions League da noch als Belastung dazukommt. Und sie müssen ihre Defensive so ein Stück weit fixen. Haben sie jetzt gut gemacht gegen Bayern, aber sie werden jetzt auch wieder gegen, wie du gesagt hast, gegen Frankfurt, werden sie wieder 60% Ballbesitz haben. Da muss das Gegenpressing besser funktionieren, damit sie keine Gegentore kassieren. Denn wir haben ja schon angesagt, 10 Gegentore in 5 Spielen, das ist zu viel, wenn du Meister werden möchtest. Das sind am Ende der Saison 68 Gegentore.
Wir sind ja auch noch früh in der Saison, also beide Teams haben noch viel Luft nach oben. Wie viel ist es denn? Welches Team hat denn das höhere Leistungsmaximum? Sind es dann die Bayern einfach mit so viel individueller Klasse oder ist es bei Leverkusen so eine Eingespieltheit, wogegen du als Gegner dann kaum noch was machen kannst, wo sie aber erstmal wieder hinkommen müssen?
Ja, letzteres. Leverkusen muss da erst wieder hinkommen. Und wenn Leverkusen da hinkommt, kann ich mir schon vorstellen, dass sie mit dieser Eingespieltheit auch jeden Gegner schlagen können und gerade in der Bundesliga dann wirklich jeden Gegner ärgern können. Und das ist ja das, was du tun musst, um Meister zu werden. Ging natürlich vergangenes Jahr auch viel da über den Lauf, den sie sich erarbeitet hat. Dass irgendwann auch, ich fand sie in der Rückrunde nicht mehr so gut wie in der Hinrunde, aber dass sie immer jeden Gegner noch runterwürgen konnten und dass sie dann auch immer diese Last-Minute-Tore, weil die eben dann in diesem Ding drin waren. Und das ist vielleicht nicht so wiederholbar in dieser Saison. Wohingegen die Bayern sehr hungrig sind, aber auch diesen Hunger erst über eine ganze Saison beweisen müssen. Weil das ist dann auch wieder, was machen sie, wenn der Gegner wieder anders spielt? Wie ist das, wenn sie dann im Januar, Februar in dieses Tal kommen, was jede Mannschaft mit dieser Belastung hat? Da bin ich sehr gespannt drauf.
Der FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen, also 1:1. Weitere Entscheidungen sind da vertagt. Wir heben uns unsere Urteile auch noch etwas auf über den weiteren Saisonverlauf. Behalten natürlich beide fest im Auge. Vielen Dank dir, Tobias, für diese ja ausführliche Analyse und die ganzen taktischen Einblicke. Das macht sehr viel Spaß. Wir haben die Bundesliga natürlich weiter im Auge. Schauen auch nochmal auf ein paar andere Teams. Vielleicht sind es ja nicht die einzigen beiden Meisterschaftskandidaten. Da haben wir also noch, schauen wir mal drauf, was Kiel da noch so zeigt, ne? Wann die durchstarten. Nein, auf jeden Fall vielen Dank dir und lasst gerne Anregungen da, wenn ihr Ideen habt zum Spiel und ansonsten würde ich sagen, wir sehen und hören uns ganz bald wieder und danke dir und mach's gut.
Ja, mach's gut, ciao.
New Balance recently announced the addition of All-American Cooper Flagg to the NB family, joining Cameron Brink and an elite player roster in the brand's mission of growing the game with the next generation of athletes. In part of New Balance's ongoing commitment to supporting athletes off the court, the Boston-based brand plans to work with Cooper on community initiatives in his home state of Maine. To shop the two-way V5, Hesse Low V2, and all New Balance basketball products, visit newbalance.com today.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.